Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu dieser Regierungspressekonferenz begrüße ich Sie alle ganz herzlich und begrüße die Sprecher und Sprecherinnen der Ministerien und den stellvertretenden Regierungssprecher Sebastian Hille. Wir beginnen heute mit zwei Reiseankündigungen. Ich würde das Wort als erstes dem Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung geben. Sie haben eine Ankündigung.
Ja, vielen Dank. Ich mache gerne den Anfang. Bundesdigitalminister Wildberger reist am Montag und Dienstag nach Portugal. Anlass ist der Web-Summit in Lissabon. Die Reise wird gemeinsam mit dem BMWE organisiert und durchgeführt. Die parlamentarische Staatssekretärin Konnemann ist auch Teil der Delegation. Kurz zum Web-Summit. Der Web-Summit gilt als eine der führenden Technologiekonferenzen weltweit. Mehr als 70.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Technologie, Wirtschaft, Politik, darunter CEOs, Gründer, Investoren und internationale Vordenker, diskutieren dort über Zukunftstrends, Innovationen und die digitale Transformation. Im Zentrum der Reise stehen die Themen digitale Souveränität, künstliche Intelligenz und Startups.
Gibt es dazu Fragen? Sehe ich nicht, dann hat das Auswärtige Amt eine Ankündigung. Herr Giese.
Guten Tag. Ich habe eine Reiseankündigung für den Außenminister. Außenminister Wadephul wird morgen Samstag auf Bitten des Bundeskanzlers zum Treffen der europäischen Staaten mit den Staaten Lateinamerikas und der Karibik zum sogenannten EU-CELAC-Gipfel in Kolumbien reisen. Lateinamerika und die Karibik sind für uns eine wichtige Schlüsselregion, mit der wir viele gemeinsame Werte teilen. Gerade aber auch wirtschaftlich wollen wir bestehende Partnerschaften stärken und neue Partnerschaften ausbauen. Das geht im Bereich Handel, aber auch vor allem im Rohstoffbereich, in dem wir unsere Zusammenarbeit weiter stärken. Der EU-CELAC-Gipfel ist dabei der zentrale Ort für Austausch zwischen Lateinamerika, der Karibik und Europa. Im Anschluss wird Außenminister Wadephul nach Bolivien reisen und erste Gespräche mit der dann neu eingeführten neuen bolivianischen Regierung führen. Wir haben ein großes Interesse an einem verstärkten Austausch und an einem Ausbau unserer Partnerschaften mit den Ländern der Region, wie mit Bolivien, insbesondere im Bereich Rohstoffe. Bolivien ist ein sehr rohstoffreiches Land, wie Sie wissen, gerade mit dem für die Energiewende wichtigen Bereich Lithium. Ein Ausbau unserer Partnerschaft ist für uns deswegen auch ein wichtiger Baustein für die Diversifizierung unserer Lieferketten beispielsweise. Im Anschluss wird Außenminister Wadephul weiter nach Kanada reisen. Dort wird er ab dem kommenden Dienstag am Treffen der G7 Außenministerinnen und Außenminister unter dem Vorsitz Kanadas in Niagara-on-the-Lake teilnehmen. Da wird es natürlich intensiv um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen. Auch der ukrainische Außenminister wird an dem Treffen teilnehmen. Weitere Themen sind unter anderem die Lage im Nahen und Mittleren Osten, die Krise im Sudan, regionale Fragen im Indopazifik, maritime Sicherheit, Energiesicherheit und auch dort kritische Rohstoffe. Wie seit unserem Vorsitz im Jahr 2022 bleiben die G7 bei der Unterstützung der Ukraine sowie der Erhöhung des Drucks auf Russland ein sehr, sehr wichtiger Abstimmungsmechanismus. Das gilt ebenso für Nahost und andere geopolitische Krisen.
Gibt es Fragen dazu? Bitte, jetzt muss ich gucken, ob das richtig ist. So, jetzt glaube ich das Mikro auf der anderen Seite von Ihnen.
Schmidt-Roschmann von der dpa. Nur eine ganz kurze akustische Nachfrage. Sagten Sie, der russische Außenminister nimmt daran teil?
Der ukrainische Außenminister.
Ukrainisch hat er gesagt.
Okay. Es wird um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen und der ukrainische Außenminister wird an der Sitzung teilnehmen.
Dann lag es bei mir bestimmt.
Ich hoffe, ich habe das nicht falsch gesagt, aber dann würde ich es gerne berichten.
Dann ist das Protokoll auch Bescheid. Dann weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann gehen wir zu den Terminen des Kanzlers in der kommenden Woche. Herr Hille.
Ja, einen schönen guten Tag auch von mir. Wie üblich freitags die Termine des Bundeskanzlers für die kommende Woche. Los geht's am Mittwoch, dem 12. November. Da leitet der Bundeskanzler wie üblich um 10 Uhr die Sitzung des Bundeskabinetts. Um 12 Uhr nimmt Bundeskanzler Merz dann das Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung entgegen. Das Gutachten enthält wie üblich eine Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung und Analysen zur Wirtschaftspolitik. Es sind Statements des Bundeskanzlers sowie der Vorsitzenden des Sachverständigenrates Monika Schnitzer vorgesehen. Am gleichen Tag um 16 Uhr empfängt der Bundeskanzler die Sprecherinnen des Deutschen Behindertenrates zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt. Im Mittelpunkt des Austauschs steht die Politik für Menschen mit Behinderungen. Unter anderem geht es darum, wie die Barrierefreiheit in Deutschland vorangebracht werden kann. Dieser Termin ist nicht presseöffentlich. Der Bundeskanzler nimmt dann am Donnerstag, den 13. November, am Handelskongress des Handelsverbands Deutschland im Estrel Hotel in Berlin teil. Dort wird er gegen 14 Uhr eine Rede zur Wirtschaftspolitik halten. Auf dem Kongress werden aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen der Branche diskutiert. Motto der Veranstaltung in diesem Jahr ist Simplify Retail, einfach, erfolgreich handeln. Die Veranstaltung ist presseöffentlich. Am Freitag, den 14. November, empfängt der Bundeskanzler um 13 Uhr dann den Präsidenten der Republik Zypern, Nikos Christodoulidis, zu einem Gespräch im Kanzleramt. Wie Sie alle wissen, übernimmt Zypern am 1. Januar 2026 turnusmäßig den wechselnden Vorsitz im EU-Rat. Das Treffen dient insoweit vor allem dem Austausch über die Schwerpunkte der bevorstehenden Ratspräsidentschaft Zyperns. Im Anschluss an das Gespräch ist eine gemeinsame Pressekonferenz vorgesehen. Weiter geht es dann am Samstag, den 15. November. Da nimmt der Bundeskanzler abends an der Verleihung des Preises für Verständigung und Toleranz durch das Jüdische Museum Berlin teil und hält dort ein Grußwort. Geehrt werden die frühere US-Botschafterin in Deutschland, Amy Goodman, und der israelische Physiker Daniel Zeifmann. Der Preis wird seit 2002 jedes Jahr durch das Jüdische Museum Berlin und die Freunde des Jüdischen Museums verliehen. Mit dem Preis werden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur gewürdigt, die sich auf herausragende Weise an Verständigung und Toleranz, um die Förderung der Menschenwürde, die Integration von Minderheiten und das Zusammenleben unterschiedlicher Religionen und Kulturen verdient gemacht haben. Und dann hat der Bundeskanzler noch den letzten Termin der Woche am Sonntag, den 16. November. Dann nimmt er an den Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag teil. Gemeinsam mit dem italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und den Repräsentanten der weiteren Verfassungsorgane wird er in der Gedenkstätte Neue Wache unter den Linden in Berlin Kränze niederlegen. Im Anschluss an die Kranzniederlegung findet dann um 13.30 Uhr auf Einladung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge im Plenarsaal des Deutschen Bundestages die zentrale Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag statt. Auch hieran wird der Bundeskanzler teilnehmen. Der Volkstrauertag am zweiten Sonntag vor dem ersten Advent ist ein staatlicher Gedenktag, an dem der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht wird. Bundesweit werden am Volkstrauertag die obersten Bundesbehörden und ihre Geschäftsbereiche halbmast beflaggt. In diesem Jahr begehen wir den Volkstrauertag insbesondere im Gedenken an den 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs. Soweit die Termine des Bundeskanzlers für die kommende Woche.
Vielen Dank, Herr Hille. Dann gehen wir das einmal durch. Gibt es Fragen zum Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen? Sehe ich nicht. Gibt es Fragen zum Treffen mit den Sprecherinnen des Behindertenrates? Auch nicht. Zum Handelskongress? Auch nicht. Zum Besuch des Präsidenten aus Zypern? Dann den Preis Verständigung und Toleranz im Jüdischen Museum und die Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag. Auch hier gibt es keine Fragen. Dann fangen wir mal an mit dem Stahlgipfel. Dazu habe ich ein paar Fragen. Herr Bartels war da der Erste.
Bartels, mein Name von der ARD. Ich habe eine Frage an den Regierungssprecher. Es ist eher eine Frage zum Thema journalistische Flurpflege. Und zwar die Frage, warum nach dem Stahlgipfel keine Fragen erlaubt waren und ob das in Zukunft häufiger der Fall sein wird.
Zweiter Teil der Frage vorweg. Nein, das wird planmäßig jedenfalls ist das nicht unser Ziel und wird nicht häufiger der Fall sein. Und Sie kennen auch unsere Gepflogenheiten, dass wir natürlich versuchen, bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen und auch Fragen bei derartigen Pressekonferenzen im Kanzleramt zu ermöglichen. Aber am vergangenen Donnerstag war der Zeitplan ziemlich gesteckt voll. Der Stahlgipfel hat rund eine halbe Stunde länger gedauert als ursprünglich geplant. Und der Bundeskanzler musste im Anschluss ja auch noch sich auf den Weg nach Brasilien machen. Von daher war das in diesem Fall der zeitlichen Abfolge geschuldet und ist nicht unser Ziel, das häufiger zu praktizieren, lässt sich aber manchmal nicht vermeiden.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Herr Polanski.
Martin Polanski, ARD-Hörfunk. Ich hätte eine Frage auch zum Stahlgipfel. Und zwar wurde ja gestern betont, dass man so eine Art Buy-European-Regelung einführen möchte. Das hatte Herr Klingbeil auch nochmal explizit angesprochen. Deshalb vielleicht ans BMF oder auch ans BMWE die Frage. Gibt es schon Überlegungen, wie man das technisch ausgestalten möchte? Weil es ja teilweise wahrscheinlich auch wettbewerbsrechtlich nicht so einfach ist, weil eben zu sagen, wir kaufen jetzt nur noch deutsch oder europäisch ein.
Ich kann auf die Worte des Ministers gestern verweisen. Das hat er ja auch schon öfter geäußert, dass ihm es wichtig ist. Er hat es insbesondere in dem Punkt ja verknüpft, dass das Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro auf den Weg gebracht wurde und das jetzt in die Verteidigungsindustrie investiert werden soll. Und hat er dabei unterstrichen, dass es ihm wichtig ist, dass die europäischen und die heimischen Produkte bevorzugt werden sollen und dass ein bisschen mehr Buy European, ein bisschen mehr europäischer Patriotismus da helfen soll. Das waren seine Worte, aber zu konkreten Maßnahmen kann ich jetzt hier im Moment noch nicht Stellung nehmen.
Okay.
Hier, von mir auch keine Ergänzung. Wir schauen uns die Beschlüsse genau an und prüfen, wie wir was umsetzen.
Ja. Aber klar scheint mir doch zu sein, man kann nicht sagen, wir können keine Buy German-Klausel machen, sondern es muss eine Buy European-Klausel sein, rein rechtlich. Oder ist das falsch, wenn man jetzt wettbewerbsrechtlich europäisch daran geht?
Also ich, wie gesagt, ich würde da auf die Worte des Ministers verweisen. Er hat Buy European gesagt, genau, wettbewerbsrechtlich ist echt nicht BMF.
Okay.
Ja, auch zu wettbewerbsrechtlichen Regelungen an der Stelle keine Ergänzung von mir. Wir schauen uns das genau an, was möglich ist an den Stellen und genau, mehr gibt es dazu aktuell noch nicht zu sagen.
Aber dafür noch eine Nachfrage. Das scheint mir doch wirklich sehr unkonkret zu sein. Also man wirft einen Begriff so in den Raum und sagt jetzt, wir schauen uns mal oder wie muss man sich das vorstellen? Ich weiß es nicht. Das sind ja diffizile Fragen. Sie wollen Aufträge vergeben, teilweise im Milliardenbereich. Und da wird man natürlich genauer hinschauen, ist das korrekt vergeben worden? Und wenn man sagt, wir kaufen jetzt die European, aber hat jetzt keinerlei Idee, wie man das überhaupt rein ausschreibungstechnisch dann auch gestalten möchte, das ist mir nicht ganz klar.
Vielleicht darf ich ganz, ganz kurz vorab, Herr Polanski, noch einmal sozusagen den großen Blick drauf werfen, denn das ist ja im Prinzip der normale Ablauf von Politik. Politik formuliert Ziele. Politik setzt sich in diesem Fall mit Industrie, mit Arbeitnehmervertretern und allen Beteiligten in der Stahlbranche zusammen, um zu klären, welche Bedürfnisse sind auf dieser Seite, bestehen auf dieser Seite, um einen Abgleich der Sichtweisen zu machen. Und das Ergebnis des Stahlgipfels ist eindeutig. Es ist ein enger Schulterschluss zwischen der Stahlindustrie und den Bedürfnissen der Stahlindustrie und dem Willen der Politik, und das auch quasi öffentlich zu markieren, welche Bedeutung die Stahlindustrie in Deutschland hat. Und dafür hat dieser Stahlgipfel gedient. Und jetzt geht es darum, die da formulierten Ziele juristisch, technisch auszubuchstabieren. Und klar sind aber die Eckpfeiler, die gesetzt worden sind, dass wir einen Außenhandelsschutz brauchen, dass wir was bei den Energiepreisen verändern müssen und dass wir grundsätzlich die Fragen der Wettbewerbsfähigkeit der Stahlindustrie klären müssen. Und das ist das Gesamtpaket und die Botschaft von gestern aus dem Bundeskanzleramt.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Stahlgipfel? Nein. Dann hat die nächste Frage Herr Fechner zum Thema Exporte.
Genau, vielen Dank. Fechner, DTS. Frage ans Wirtschaftsministerium. Zu den heute veröffentlichten Exportzahlen, haben Sie da einen Kommentar des Ministeriums bzw. der Ministerin?
Vielen Dank dafür. Das würde ich Ihnen gegebenenfalls nachliefern. Ich habe jetzt tatsächlich keinen dabei, von daher schickt mir etwas zu.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Ivanov eine Frage zum Thema Mehrfachstaatsbürgerschaften.
Ist das? Moment, jetzt ist es. Das Thema ist ein bisschen anders, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Herr Giese. Die Europäische Union plant jetzt laut einem Bericht von Politico, der sich wiederum auf ihre europäische Kollegen sich beruft, die Ausstellung von Mehrfachvisa für russische Staatsbürger nahezu vollständig einzustellen, mit wenigen Ausnahmen. Nächste Woche sollen neue europäische Bestimmungen in Kraft treten. Die Visaerteilung bleibt aber die Zuständigkeit Abhängigkeit von einzelnen Ländern. Daher meine Frage an Sie. Hat Deutschland jetzt vor, mehrfach Visa für russische Staatsbürger auf die zu verzichten, die zu streichen?
Sie sprechen da einen Vorgang an, der, wie Sie schon richtig sagen, in Brüssel spielt. Das geht um Schengen-Visa, also um kurzzeitige Reisen in die Europäische Union bzw. den Schengen-Raum, ganz exakt zu sein. Das ist eine Zuständigkeit der Europäischen Union und deswegen müssen Sie diese Frage in Brüssel stellen. Wir stellen die aus, aber die rechtliche Basis, den rechtlichen Rahmen dafür, der wird in Brüssel vorgegeben.
Kleine Nachfrage. Falls die Europäische Union jetzt nächste Woche eine Bestimmung, eine Empfehlung quasi gibt für einzelne Länder, für Deutschland auch, dass Deutschland auf Mehrfachvisa für russische Staatsbürger verzichten sollte, wird Deutschland eigentlich Ihrer Meinung, also nach Ihrer Vorstellung, diesen Bestimmungen folgen oder eher nicht?
Also in der ganz allgemeinen Form hält sich Deutschland immer daran, was auf EU-Ebene gemeinsam beschlossen wird. Das wäre auch in dem Fall so. Aber wie gesagt, das ist eine Zuständigkeit der Europäischen Union. Es geht um Schengen-Visa. Die werden im Schengen-Grenzkodex geregelt und der ist eine Zuständigkeit der Europäischen Union.
Okay, also das heißt, solange hat Deutschland keine Pläne jetzt.
Wir können diese Pläne nicht haben, weil wir dazu gar nicht zuständig sind.
Nee, ich spreche jetzt nur von Deutschland und von deutschen Zuständigkeiten im Sinne von Außenministerium.
Also wir sind für nationale Visa zuständig, für Reisevisa und ich glaube, um die geht es in dieser Frage, ist Deutschland nicht zuständig.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Dann hat der Fechner eine Frage zum Thema georgischer Botschafter.
Genau, auch an das Auswärtige Amt gerichtet. Der Botschafter wird ja jetzt wieder nach Georgien geschickt. Inwiefern hat das Ministerium Grund zur Hoffnung, dass er dort jetzt besser behandelt wird?
Also wir haben uns dazu gestern schon auf Blue Sky geäußert. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. In der Tat, Botschafter Fischer ist gestern am frühen Morgen wieder in Georgien eingetroffen. Er wird da seine engagierte Arbeit fortsetzen. Er war vorher hier zur Konsultation in Berlin und es fanden viele Gespräche zum weiteren Umgang mit Georgien statt. Ich würde sagen, die Berufung unseres Botschafters, generell eines Botschafters zu Konsultationen, ist ein ganz klares diplomatisches Signal hier an die georgische Führung. Wir haben auch mit Georgien dazu Gespräche geführt. Bitte haben Sie aber Verständnis, dass wir uns zu den vertraulichen Inhalten dieser Gespräche nicht äußern. Was allerdings ganz klar ist, weil Sie die Frage angesprochen haben, wie meine Hoffnung ist, wir haben eine Erwartung. Wir messen die georgische Führung jetzt an ihren Taten und auch daran, ob persönliche Angriffe auf den Botschafter unterbleiben. Daraus werden wir unsere weiteren Schlüsse ziehen und entsprechend handeln.
Vielen Dank.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann ist Herr Kollmer dran zum Thema Drohnenabwehr.
Es geht an das BMVG. Die haben mir gestern eine Pressemitteilung rausgegeben, wenn Sie die für uns einmal vertonen könnten. Beim Fernsehen müssen wir sie ja sonst vorlesen.
Es wäre schön, wenn Sie eine Frage vielleicht...
Und alles, was Sie darüber hinaus vielleicht sagen könnten. Also Drohnenabwehr Belgien, ist ja noch weiteres geplant. Wie groß ist die Mannstärke, die Sie haben? Welche Einsatzsysteme kommen?
Unsere belgischen Partner hatten in den letzten Tagen und Wochen vermehrt Drohnenvorfälle, sicherheitsrelevante Vorfälle über zivilen, aber auch militärisch genutzte Liegenschaften, auch militärisch genutzte Liegenschaften mit NATO-Bezug. Und die belgische Seite hat sich an Deutschland gewendet und hat angefragt, ob wir mit Drohnenabwehrfähigkeit unterstützen können. Sie wissen, wir hatten das schon einmal von Dänemark, wo wir eine Einheit nach Kopenhagen geschickt haben, in die Nähe von Kopenhagen. Und das sind spezialisierte Kräfte, die speziell für dieses Thema Detektion und Abwehr von unbemannten Klein- und Kleinstdrohnen zuständig sind. Die das können, die dafür Ausrüstung haben. Und auch in der Bundeswehr im Grunde eine wichtige Rolle übernehmen. Wir haben gestern hat der Generalinspekteur und der Bundesminister im Grunde diese Entsendung zugestimmt. Vorab wurde schon sehr schnell ein Vorauselement nach Belgien geschickt. Das war also eine sehr, sehr gute bilaterale Kooperation. Die konnten vor Ort im Grunde schon die ersten Absprachen treffen. Und ich kann mitteilen, dass die Hauptkräfte jetzt in Belgien eingetroffen sind. Und wir werden heute im Laufe des Tages dann auch dort die Einsatzbereitschaft herstellen können. Und das ist ein sehr, sehr kurzer Zeitraum, muss man sagen, von der initialen Anfrage über die Aktivierung bis zur Verlegung. Die Truppe ist gestern über Nacht gefahren und war auch sofort einsatzbereit, saßen auf gepackten Kisten. Das muss man nochmal unterstreichen, wie flexibel und auch wie motiviert dort die deutschen Kräfte sind, Es handelt sich hier um eine Größe ungefähr im mittleren zweistelligen Bereich. Mehr im Detail möchte ich nicht darauf eingehen. Und ich kann auch nicht darauf eingehen, was dort entsprechend mitgeführt wurde. Das sind spezielle Fähigkeiten zur Drohnendetektion und Drohnenabwehr. Wir wollen natürlich nicht zu viel verraten, weil dann hat man gegebenenfalls auch dann weniger Abwehrerfolg. Wenn diese Kräfte, die denken, die müssten Luftverkehr stören, betraf ja auch massiv zivilen Luftverkehr, dass wir dort entsprechend damit vorsichtig umgehen mit diesen Detailinformationen.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Sehe ich nicht. Dann habe ich Herrn Bartels mit Südamerika auf meiner Liste stehen.
Genau, wobei ich jetzt nicht in Brasilien anfangen würde, sondern direkt einen Schritt weitermachen würde. Eine Frage an Herrn Hille. Der Kanzler wird ja nun nicht in Kolumbien beim Gipfel mit dabei sein. Und unsere Frage wäre, warum nutzt er nicht die Gelegenheit, um mal mit Kolumbiens Präsidenten zu sprechen, um vielleicht auch eine deutsche Position zu formulieren zu den Angriffen auf die Boote, die ja Experten für völkerrechtswidrig halten. Kurzum, warum nicht und wie bewertet die Bundesregierung die Abschüsse?
Als erstes würde ich gerne darauf verweisen, was eingangs der Kollege Giese ja hier vorgestellt hat. Die Bundesrepublik Deutschland wird beim CELAC-Gipfel vertreten sein mit dem Bundesaußenminister. Und den zweiten Teil der Frage, können Sie den nochmal?
Ja, wobei die Bundesregierung wird vertreten sein, aber warum macht es der Kanzler nicht zur Chefsache und warum macht er es nicht selbst, wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, wie bewertet die Bundesregierung die Abschüsse?
Lassen Sie uns doch versuchen, uns nicht immer auf das zu konzentrieren, was nicht ist, sondern auf das, was ist. Und die Bundesregierung nimmt am CELAC-Gipfel teil und wird hochrangig vertreten durch den Bundesaußenminister. Gespräche am Rande mit Staats- und Regierungschefs führt der Bundeskanzler heute rund um die COP, gibt eine Reihe von bilateralen Gesprächen, auch mit Staats- und Regierungschefs, die ansonsten auch beim CELAC-Gipfel dabei wären, aber die Teilnehmer, Quote auch der südamerikanischen Länder war ehrlicherweise nicht allzu hoch. Und so haben wir dann so entschieden, wie Sie das jetzt hier von uns präsentiert bekommen haben.
Und was die Bewertung der Abschüsse angeht, was sagen dazu Sie oder auch das Auswärtige Amt?
Dazu habe ich von hier aus nichts zu sagen. Das kennen Sie unser Verhalten über das Handeln anderer Regierung in diesem Fall. Das ist nicht meine Aufgabe, das von dieser Stelle zu bewerten.
Sie was zu ergänzen, Herr Giese?
Ich glaube, wir haben uns hier schon häufiger dazu geäußert. Vielleicht einfach so die Rechtmäßigkeit, die Völkerrechtskonformität dieser Aktivitäten zu belegen, obliegt den USA und nicht uns.
Gibt es weitere Fragen dazu? Sehe ich nicht, dann würde ich in der Region bleiben und Herrn Polanski zur COP.
Geht dann, glaube ich, an Herrn Hille. Der Kanzler ist jetzt ja in Belém. Würden Sie sagen, der Kanzler sieht sich als Klimakanzler? Und die zweite Frage ist, es geht um den Waldschutzfonds auch. Wird es dann in irgendeiner Weise konkrete Zusagen geben, was auch die Höhe der Unterstützung angehen könnte?
Herr Polanski, sehen Sie es mir nach, dass ich mich nicht wie Sie in sozusagen Qualifizierungen oder Schlagworten sozusagen hier beteilige. Was ich sagen kann, ist, dass der Klimaschutz für die Bundesregierung und auch für den Bundeskanzler von großer Bedeutung ist. Und das sieht man auch an seiner Teilnahme jetzt an dem Leaders Summit vor der COP. Ganz klares Zeichen. Klimaschutz ist natürlich ein großes Thema dieser Bundesregierung und ist ein großes Thema auf internationaler Ebene. Und das ist der zweite Punkt oder das zweite Signal, wenn man so will, dass der Bundeskanzler damit setzt, auch ganz klares Bekenntnis zum Multilateralismus und zur Bedeutung der Zusammenarbeit von Staaten, gerade in diesen großen Herausforderungen wie dem Klimaschutz. Und das ist die Botschaft dessen, was die Teilnahme des Bundeskanzlers bei der COP bedeutet. Alles andere sind dann Einschätzungen, die Sie vornehmen oder nicht.
Und der Waldschutzfonds?
Ja, wie Sie wissen, sind die uns ja zeitlich etwas hinterher sozusagen. Und das Ganze findet erst, ich glaube, in 3 Stunden in Belém statt. Von daher will ich dem Ganzen nicht vorgreifen. Aber wir blicken auf diesen Waldschutzfonds positiv und begrüßen die Lancierung des Regenwaldfonds. Alles Weitere dann bitte in Belém abzuwarten.
Frau Lasseder, bitte.
Ja, vielen Dank. Herr Hille, wir waren hier bei dem Briefing und dann wurde vor 2 Tagen gesagt, dass wir in den nächsten Tagen eine Zahl bekommen werden in Bezug auf den deutschen Beitrag zu dem Amazonasfonds. The Guardian schreibt am Mittwoch, dass nicht nur zu dem großen Ärger von Präsident Lula, dass Großbritannien nicht dabei sein wird, obwohl Prinz William gerade in Brasilien für sehr gute Presse sorgt. Und The Guardian schreibt auch, dass die deutsche Regierung schwankt. Können Sie das bestätigen? Und meine Nachfrage schon vorab, irgendwo ist der Missing Link. Also die Anwesenheit des Bundeskanzlers macht ihn schon nicht zum Klimakanzler in Brasilien. Wenn die Unterstützung gerade für diesen Fonds, der bisher zu den letzten Regierungen die Hauptsäule der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Brasilien gewesen ist. Und wenn diese Säule wegfällt oder minimal ausfällt, dann macht seine alleine Anwesenheit in Belém nicht zum Klimakanzler.
Entschuldigung, mir ist es etwas schwer gefallen, dem zweiten Teil zu folgen. Offen gesagt, ich kann Ihnen zwei Dinge sagen. Ich habe es gerade ja schon auf die Frage von Herrn Polanski gesagt, dass wir den Regenwaldfonds begrüßen und ihn unterstützen. Aber lassen Sie doch die Konferenz in Belém erst einmal anfangen und den Bundeskanzler dort auftreten. Das wird in, glaube ich, ungefähr 3 Stunden der Fall sein. Und dann kommen wir auch in dieser Frage sicherlich ein Stück weiter.
Ich kann gerne ergänzen. Einmal Hinweis, Sie können die Rede auch dann im Stream auf der Seite der UN-Klimakonferenz sich angucken. Und was jetzt den Regenwaldfonds angeht, das ist nicht die erste Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Brasilien zum Schutz des Regenwaldes. Deutschland ist zusammen auch mit Norwegen und Großbritannien der größte Unterstützer des Regenwaldschutzes weltweit. Mhm. Wir haben eine fantastische Zusammenarbeit mit Brasilien, vor allem auch das BMZ. Große Teile des Amazonas-Regenwalds stehen, weil sich brasilianische Behörden da groß engagieren und die werden dabei von Deutschland unterstützt. Also da ist ganz viel, auf das man aufbauen kann. Dieser neue Fonds, der Tropical Forest Forever Fund, ist eine sehr, sehr interessante Ergänzung dazu. Aber es ist etwas, was da bei Null anfängt, sondern das baut auf ganz viel vorherigem Engagement auf, das auch von der brasilianischen Seite gesehen wird.
Frau Hamberger, vielleicht können wir noch mal ganz kurz einmal unter 3 gehen, dann sage ich noch einen Satz.
Bitte, dann gehen wir. So, vielen Dank und dann bitte.
Genau, Frau Lasera, ich wollte mal unter 1 ergänzen. Ich glaube, es gibt eine Verwechslung zwischen dem Amazonasfonds und diesem neuen TFFF-Fonds. Der TFFF, Tropical Forest Forever Facility, ist tatsächlich ein neuer Finanzierungsmechanismus, der jetzt auf den Weg gebracht wird. Und der funktioniert praktisch so, dass privates und öffentliches Geld zusammengebracht werden mit dem attraktiven, guten Rating des öffentlichen Geldes, das gemeinsam auf den Finanzmärkten angelegt wird und aus dem Ertrag dann praktisch der Waldschutz finanziert wird. Ja. Und Länder, die ihren Wald besonders gut schützen, die kriegen dann eher eine bessere Auszahlung und umgekehrt. Der Amazonasfonds, der ist 2008 auf den Weg gebracht worden. Mhm. Und da hat sich Deutschland über die Jahre hinweg mit insgesamt 95 Millionen Euro damals beteiligt. Mit Norwegen war da der größte Geber. Und da sind die Auszahlungen abgeschlossen. Also das sind 2 unterschiedliche Fonds, wollte ich nur noch mal sagen, weil das jetzt ein paar Mal so durcheinander gegangen ist.
Nachfrage dazu?
Darf ich noch eine Nachfrage zu Bundeskanzler auf der COP?
Oder? Bitte eine Nachfrage, genau, da gehen wir weiter.
Okay. Herr Hille, wird es ein bilaterales Gespräch mit Präsident Lula, unabhängig jetzt von der Klimasache, vielleicht mit anderen Agendapunkten? Und wenn ja, können Sie die dann benennen?
Ja, es ist ein Bilat mit Lula da Silva geplant.
Und haben Sie Agendapunkte, die Sie vielleicht erwähnen können?
Entschuldigung, was?
Haben Sie Agendapunkte, die besprochen werden, die Sie erwähnen können?
Wie Sie wissen, zu solchen Gesprächen, die üblicherweise vertraulich stattfinden. Und erst recht im Voraus werde ich Ihnen nicht viel sagen können, aber gehen Sie davon aus, dass es um die aktuellen Themen auch jenseits der Themen zur COP gehen wird.
Herr Jessen.
Ja, Frage geht ans BMU zum Klimakompromiss der EU-Umweltminister. Zu der mühsamen Einigung gehört ja, dass ab 2031 5% der Minderungsprozentpunkte durch Zertifikatankauf im Ausland realisiert werden können, Was hat das Klima davon, wenn es nicht in der EU, sondern im Ausland verschmutzt wird?
Das Verb war, glaube ich, gerade nicht das Richtige, sondern das geschützt wäre da richtig gewesen. Ab 2031 kann das erprobt werden, die internationale Zusammenarbeit. Also da geht es dann darum, dass man im Zusammenspiel zwischen globalem Norden und globalem Süden Klimaschutzprojekte ermöglicht. Das ist im Pariser Abkommen ausdrücklich angelegt. Die Spielregeln dazu sind letztes Jahr bei der Klimakonferenz beschlossen worden. Das ist der sogenannte Artikel 6. Und diese Möglichkeit möchte die Europäische Union nutzen. Das soll ab dem Jahr 2031 in einem Pilotprojekt gestartet werden und dann in der zweiten Hälfte der 30er Jahre größer genutzt werden. Aus naturwissenschaftlicher Sicht ist es egal, wo das CO2 eingespart wird, ob innerhalb oder außerhalb Europas. Aus industriepolitischer Sicht spricht viel dafür, dass wir das bei uns machen, weil das natürlich ganz wertvolle Zukunftstechnologien sind. Man wird dann sehen in den 30er Jahren, ob es tatsächlich noch günstiger ist außerhalb Europas oder ob wir dann auch schon so weit gekommen sind technologisch, dass es sich dann doch besser rechnet, das bei uns zu machen.
Ja, Sie haben jetzt nochmal die Beschlusslage referiert. Das ist allerdings, was jetzt beschlossen wurde, ist da etwas anderes als der Vorschlag der Kommission. Die hatte vorgesehen, nicht ab 2031, sondern ich glaube erst ab 2035 und nicht 5% kaufen können, sondern 3%. Das heißt, auch das ist naturwissenschaftlich unterfüttert. Deswegen nochmal, es nützt und schützt dem Klima ja wenig, wenn in dieser Weise Verschmutzung weiter stattfindet, nur eben an anderer Stelle. Das ist moderner Ablasshandel.
Wo können Sie die Frage dazu nochmal?
Ja, die Frage ist, ich wüsste gerne, wie angesichts der nun nochmal neu zitierten Zahlen, die eben eine andere Planungsgrundlage oder Vorschlagsgrundlage der Kommission hatten, wieso dann dennoch nach Ihrer Auffassung der jetzige verwässerte Beschluss das Klima schützt?
Ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor. Es werden keine Zertifikate für Emissionen, für Verschmutzung gehandelt, sondern was gehandelt wird, sind Zertifikate für Klimaschutz, also für Treibhausgasminderung. Darum geht's. Und in der Tat, die EU-Kommission hat vorgeschlagen, dass man das zu maximal 3% tut. Die deutsche Bundesregierung hat sich ebenfalls für diese maximal 3% eingesetzt in den Verhandlungen, auch weil wir der Meinung sind, dass es für uns ökonomisch besser ist, wenn wir den Klimaschutz bei uns betreiben. In den Verhandlungen war es aber jetzt tatsächlich wichtig, zu einem Ergebnis zu kommen, auch aus Respekt vor dem Pariser Abkommen und einem europäischen Beitrag dazu. Und das war tatsächlich nur möglich, indem man von den 3 auf die 5% geht. Das wird am Ende natürlich, wir reden über die 30er Jahre, wir reden darüber über eine starke Rolle der EU-Kommission, die das gut managen wird. Für uns ist das ein guter Kompromiss, mit dem Europa sich dann sehen lassen kann auf der Weltklimakonferenz.
Vielleicht darf ich da auch noch mal kurz ergänzen, Herr Jessen. Ich würde auch da dafür werben wollen, lassen Sie uns doch nicht immer das in den Fokus stellen, wo es vielleicht noch ein bisschen besser sein könnte, sondern das, was wir an Gutem erreicht haben. Und wir haben hier lange gesessen und es ging immer darum, dass die Europäische Union kein gemeinsames Ziel hat. Das ist der Wert dessen. Wir haben jetzt, die Umweltminister haben sich über 27 Mitgliedstaaten verständigt, damit die Europäische Union geschlossen bei der Weltklimakonferenz auftreten kann. Und das ist ein ganz großer Wert. Und da gehört es dazu, dass man unterschiedliche Interessen bei 27 Ländern mit berücksichtigen und im Zweifel auch ausgleichen muss. Und kommt dann nicht immer die reine Lehre bei raus, die Sie und vielleicht auch andere sich wünschen würden. Aber so ist nun einmal Politik und so ist Zusammenwirken in einem Kreis wie der Europäischen Union zwingenderweise. Ansonsten funktioniert es nicht. Und deshalb nochmal, was ich eingangs gesagt habe, lassen Sie uns doch das sehen, was gelingt und nicht immer das, was vielleicht noch ein bisschen besser sein könnte.
Gibt es weitere Fragen dazu? Sehe ich nicht. Dann hat der Frau Schmidt-Roschner noch eine Frage zu einem anderen Thema. Ist das noch aktuell?
Ja, die Frage richtet sich an Herrn Giese. Es geht um Gerüchte, Hinweise, dass Iran ein Konsulat in Bonn aufmachen möchte. Können Sie das bestätigen?
Die konsularische Betreuung iranischer Staatsangehöriger findet ausschließlich durch die iranische Botschaft in Berlin statt. Gleichzeitig ist es so, dass 400.000 Personen mit iranischer Staatsangehörigkeit in Deutschland leben. Viele von ihnen haben auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Sie sind also Doppelstaater. Das liegt daran, dass der Iran als eines der wenigen Länder weltweit seine Staatsangehörigen nicht aus der Staatsangehörigkeit entlässt. Es ist im Interesse der Bundesregierung deswegen, dass wichtige Konsularleistungen für diesen Personenkreis dauerhaft sichergestellt werden. Denn auch für deutsche Behördengänge sind oft gültige iranische Dokumente, wie zum Beispiel Geburts-, Sterbeurkunden, Ehenachweise etc. erforderlich. Aufgrund der Anzahl der betroffenen Personen ist die Versorgung durch die Konsularabteilung der iranischen Botschaft in Berlin nicht gewährleistet. Deswegen gibt es derzeit Behelfslösungen, wie etwa Konsulartage. Unter Berücksichtigung aller Umstände, dazu gehören insbesondere auch Sicherheitsaspekte, prüfen wir Wege, wie die konsularische Betreuung verbessert werden kann. Im Übrigen habe ich Ihnen dazu an dieser Stelle nichts mitzuteilen.
Dazu noch ein anderes Thema. Achso, dann bitte.
Kowalczyk von Bloomberg. Meine Frage richtet sich an das Wirtschaftsministerium und an Herrn Hiller und bezieht sich auf das Unternehmen Experia. Es sieht so aus, als würde sich die Lage rund um die Exportbeschränkungen wieder etwas entspannen. Die Niederlande sind bereit, die Kontrolle über Experia zu lockern, wenn die Chinesen wieder Chips liefern. Wie schätzen Sie die neue Situation ein und was hat die deutsche Regierung dazu beigetragen im Hintergrund, um diese Entspannung herbeizuführen? Danke.
Ja, vielen Dank. Ich fange mal an. Also grundsätzlich ist die Deeskalation und auch die Fortsetzung der Verhandlungen zwischen den Niederlanden und den Chinesen an der Stelle sehr zu begrüßen. Wir hoffen jetzt sehr, dass diese kurzfristigen Einzelgenehmigungen schnell bei der Industrie auch ankommen. Grundsätzlich stehen wir auch weiterhin mit den Niederlanden im Austausch zu den internen Gesprächen. Würde ich an dieser Stelle keine Details nennen. Ich bitte um Verständnis. Und klar ist auch, dass wir mit den betroffenen Unternehmen weiterhin im Austausch sind.
Und Sie ergänzen, Helge?
Vielleicht, was hinter den Kulissen getan wurde, auch von Seiten der Regierung. Es gab ja viele Gespräche, nicht wahr?
Wenn Sie schon selber den Begriff hinter den Kulissen
nennen,
auch wenn Politik nicht, also ich würde mir den nicht zu eigen machen, aber das sagt schon darüber aus, dass Dinge auch vertraulich und, um Ihre Worte zu benutzen, hinter den Kulissen sind und da dann auch bleiben. Von daher werden wir uns da nicht weiter zu einlassen. Aber Sie können davon ausgehen, dass all diese Themen für die Bundesregierung von hoher Priorität sind und dementsprechend auch, nennen wir es, begleitet werden.
Dann habe ich Herrn Fechner mit dem Stichwort Weihnachtsmärkte.
Vielen Dank an das Innenministerium. Immer mehr Städte sagen ihre Weihnachtsmärkte ab. Frage, ist Weihnachten in Gefahr?
Richtet sich das an mich?
Das richtet sich an mich, glaube ich.
Innenministerium.
Also ich kann Ihnen sagen, Weihnachten wird stattfinden, das ist gerettet. Also aber jetzt ernsthaft. Es ist natürlich so, dass wir eine abstrakte Bedrohungslage ständig haben, das haben wir auch an dieser Stelle des Öfteren gesagt, und dass wir natürlich einen speziellen Blick auf die Weihnachtsmärkte haben und die Sicherheitsbehörden auch einen speziellen Blick auf die Weihnachtsmärkte haben. Das ist eine Selbstverständlichkeit.
Nachfrage dann dazu, müsste der Bund die Kommunen bei den Sicherheitsauflagen nicht auch stärker unterstützen, vielleicht finanziell oder auch mit dem Einsatz von Bundespolizei?
Also dass die Bundespolizei oder beziehungsweise die Kommunen finanziell unterstützt werden, ist meines Wissens in einigen Fällen auch der Fall. Aber da würde ich nochmal eine Nachreichung machen, falls es da etwas nachzurechnen gibt.
Vielen Dank.
Alles klar. Gibt es weitere Fragen dazu? Habe ich keine gesehen bislang.
Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo. Ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
Dann Frau Lasserde mit einem neuen Thema.
Ja, vielen Dank. Meine Frage an das AA.
die vor kurzem ausgezeichnete Bundesnobelpreisträgerin Maria Machado hat in Bloomberg letztes Wochenende gesagt, sie sei bereit, die Regierung in Venezuela zu übernehmen, was ja implizit heißt, dass die Einflüsse von den USA dort jetzt stattfinden können oder losgehen können. Glaubt sie, dass der Bundesaußenminister das wie begrüßt das oder wie sieht der Bundesaußenminister das und wird es dann auch ein Thema sein in seinen Gesprächen mit Bolivien, in Bolivien, Entschuldigung.
Ich kenne diese Äußerung nicht. Das ist eine private Äußerung, die Frau Machado da getätigt hat gegenüber der Presse. Das werde ich hier nicht kommentieren. In der Region wird es natürlich um regionale Fragen gehen, das ist ganz klar. Und wir werden im Nachgang natürlich auch in der allgemeinen Form über die Inhalte der Gespräche, soweit sie weitergabefähig sind, informieren.
Auch wenn Ihnen das Interview explizit von Bloomberg nicht bekannt ist, aber das steht schon länger im Raum, dass die Oppositionskraft, zu der Maria Machado gehört, der USA um Abhilfe gebeten hat. Wie sieht der Bundesaußenminister diese Option und ob er das so einordnet, dass es eine Destabilisierung für die gesamte Region bedeuten könnte?
Ich habe schon gerade gesagt, dass ich das nicht weiter kommentieren werde.
Dann hat Herr Jessen noch mal ein neues Thema.
Ja, die Frage geht ans BMI, bezieht sich auf ein Thema, das am Mittwoch hier aufgerufen wurde, um die beabsichtigte Streichung der Informationen des Bundestages durch die Bundesregierung über sichere Herkunftsstaaten. Das konnte am Mittwoch nicht behandelt oder beantwortet werden, weil auf der Regierungsbank dieser Sachverhalt nicht präsent war. Jetzt haben Sie nachgeliefert. Sie haben aber nicht ausgeführt in der Antwort, warum die Bundesregierung diese Berichtspflicht streichen will, sondern nur, dass sie sie streichen will. Warum inhaltlich diese Information des Parlaments entfällt, haben Sie nicht gesagt. Können Sie das bitte nachholen?
Diese Berichtspflicht war ja auch Teil, oder die Streichung der Berichtspflicht war ja auch Teil des Entlastungskabinetts. Und diese Berichte haben auch innerhalb der Behörde zunehmend für Aufwand gesorgt, was allerdings nicht heißt, dass natürlich wir weiterhin über die Situation in den Herkunftsländern berichten werden. Also es ist auch eine Art Entlastung für die Behörden.
Es wäre ja verwunderlich, wenn Berichte, Arbeit von Behörden keinen Aufwand verursachen würden. Infolgedessen ist das im Begriff eigentlich beinhaltet. Aber nochmal, warum ist diese wichtige Information des Parlaments und gerade in Zeiten möglicherweise rigiderer Abschiebepolitik ist die Frage der sicheren Herkunftsstaaten gewinnt ja an Bedeutung. Warum ist das inhaltlich aus Sicht der Bundesregierung verzichtbar?
Nochmal, Herr Jess, das habe ich auch gerade schon gesagt. Das heißt ja nicht, dass wir oder dass die Bundesregierung nicht ihre Verpflichtung zur Überprüfung der Lage bei den sicheren oder bei den Bestimmungen der Herkunftsstaaten nachkommt. Das tun wir ja trotzdem. Also wir werden da trotzdem weiterhin auch berichten bzw. darüber informieren. Es gibt halt aber nicht mehr diesen Zwei-Jahres-Turnus der bisherigen Berichterstattung, also eine Verpflichtung dafür.
Dann habe ich noch mal Frau Lacerda mit einem Thema.
Ja, das ist eine kurze Frage. Und zwar vor zwei Wochen habe ich hier an das BNI eine Frage in Bezug auf die rechten Streamer gestellt. Und es wurde ein Nachreichen versprochen, was nicht eingeholt wurde. Ich bitte, das zu tun.
Okay.
Danke.
Können Sie die Frage bitte noch mal wiederholen? Welche rechten Streamer Sie da genau meinten?
Sehr gerne. Es ging um die rechten Streamer, die oft als Ärmlinge der AfD fungieren und warum das BMI die nicht auf dem Radar hat. Und da wollte man nachreichen und das ist nicht erfolgt.
Okay. Dann habe ich tatsächlich heute keine weiteren Fragen mehr auf meinem Zettel und wünsche Ihnen damit allen ein schönes Wochenende.
Schönes ins Wochenende gehen kann. Schönes Wochenende auch von uns.
Danke. I'm thinking above a question.